Ich muss gestehen, ich war schon mal fitter, als ich morgens hier vor euch stand. So eine Hochzeitsfeier zieht sich ja manchmal auch bis nach 22 Uhr. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich so als erstes gedacht, boah, ich glaube, ich melde mich krank. Habe ich dann nicht gemacht, wusste, dass es irgendwie gut wird, und hierher zu kommen. Bin heute also mal nicht so als Vollpower-Minister hier bei euch. Aber ich merke, eigentlich ist das ziemlich gut so. Weil ich glaube, dass Gott darin auch in besonderer Weise reden will. Denn wisst ihr, ich habe so das Gefühl, hier sitzen einige Dinge jetzt genauso. Die sind jetzt auch nicht gerade in der Summe ihrer Kräfte hier. Und einige, die vielleicht aus sich gedacht haben, gibt es nicht irgendeinen Grund, dass ich heute nicht kommen muss? Fällt mir nicht irgendwas ein, um einen Termin, der ganz blöderweise dazwischen gekommen ist? Ah, kannst du mal nicht in den Gottesdienst gehen und so? Gibt es nicht irgendeine Ausrede, die ich habe, dass ich nicht kommen muss? Einige, die da sind und eigentlich das Gefühl haben, wenn ich jetzt schon wieder in den Gottesdienst und in die Gemeinde gehe, da zahle ich irgendwie wieder drauf. Vielleicht, weil du schon seit langer Zeit versuchst, irgendwie was voranzubringen, weil du sagst, ich will mit dem Herrn vorwärts gehen, und du gibst so richtig Energie rein und bist mit vollem Einsatz dabei. Du hast das Gefühl, es bringt so rein gar nichts. Du hast so viel aufgewandt und denkst dir, jetzt ist auch mal genug. Also ich kann doch nicht immer nur geben und immer nur vorne wegziehen und immer nur jetzt hier in aller Frische total was anschieben. Oder aber weil du denkst, irgendwie, das ist alles so hohl, ich bin da irgendwie dabei, ich hocke mich rein, aber eigentlich in meinem Leben hat das nichts zu tun, mir bringt es eigentlich nichts. Und ich glaube, dass Gott heute da genau reinreden will. Und ich habe zwei Worte aus dem Galaterbrief, die möchte ich am Anfang vorlesen. Die hat mir Gott heute Morgen geschenkt. Wenn du zu denen gehörst, die sagen, ich habe ja eigentlich schon so viel gegeben und ich kann nicht mehr, dann hätte Gott jetzt folgendes Wort für dich. Galater 3, Vers 3. Ihr habt im Geist angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Der Herr hat dich erlöst und hat dich zu einem neuen Leben im Geist berufen. Und es ist eine tückische Falle zu meinen, jetzt komme es nur auf Einsatz an und auf das, was du an Kräften reinzugeben hast. Sondern der Herr sagt, du sollst im Geist leben. Es geht nicht um das, was du jetzt willst und das, was deine eigene Natur jetzt hat, deine eigenen Kräfte, sondern Trumpf ist es, Geist Gottes, was sagst du? Was gibst du? Du kannst nur das weitergeben und kannst nur aus dem heraus schöpfen, was der Heilige Geist dir gibt. Und wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, die sagen eigentlich, der ganze Kram hier, das bringt mir nicht so viel, das ist, wofür soll das sein? Dann hätte der Geist Gottes für dich auch was. Galater 5, Vers 25. Wenn wir durch den Geist Leben haben, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln. Der Geist Gottes hat dich gerufen und hat dich gerufen, dass du rauskommst aus dem alten Leben, wo du verloren gehst, wo nur Tod und Hölle daraus resultieren. Aber jetzt lebst du so, als wärst du noch in dem alten Kram. Deine eigene selbstsüchtige Natur, die hat fröhliche Auferstehung gefeiert, und für dich ist Christus noch genauso gestorben wie am Karfreitag. Und das, was dich bestimmt, ist immer noch das, was du möchtest. Und du wunderst dich, warum in deinem Leben nichts vorwärts geht, warum du von Gott nicht so viel spürst, warum er so rein gar nichts in deinem Leben zu tun hat, aber zu melden hat er bei dir auch nicht viel. Und der Herr sagt, du sollst im Geist leben und aus ihm dich bestimmen lassen. Deine alte Natur, die macht dich sowas von mausetot. Willst du da wieder reinrutschen? Wenn wir durch den Geist Leben haben, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Zwei Worte, und vielleicht betrifft es den einen oder anderen hier heute. Wo der Herr sagt, ja, du bist müde, du bist platt, du kommst hier nicht aus der Summe deiner Kräfte, aber heute möchte ich dich ausrichten und heute möchte ich genau dich ansprechen und nicht irgendwen anders, und ich möchte nicht irgendwie, dass du was Schönes erlebst hier am Sonntagvormittag, das ist mir zu wenig, sondern ich möchte heute in dein Leben hineinreden. Und was ist jetzt eigentlich der Ausweg? Wie kommt man jetzt eigentlich weiter? Wie kommt man in so ein Leben im Geist rein? brauchen wir jetzt erstmal eine Spezialkonferenz? Müssen wir irgendein tolles Buch lesen, was schöne christliche Bestsellerlisten erklommen hat? Brauchen wir den gesalbten Ultraprediger, der hier total kommt und dann uns das verkündigt, das Wort vom Himmel, und wir sind alle und voll dabei und alles läuft rund? Was brauchen wir denn eigentlich? Ich glaube, dass Gott in seiner Schöpfung was für uns angelegt hat, was uns sehr, sehr hilfreich ist. Es gab in den letzten Jahren so ein Wort, das ging so durch die Leitungsliteratur, und es nennt sich das Igel-Prinzip. Jemand davon gehört? Ein Igel, wenn der in Gefahr droht, hat er nicht viele Möglichkeiten. Ich habe mal nachts mit ein paar Freunden am Strand einen getroffen. Wir haben uns gewundert, es raschelte so, mit der Taschenlampe mal hingeleuchtet, war dann Igel. Und der Igel dachte sich, ich versuche mal abzuhauen. Das ist so lustig, wenn ein Igel abhauen will. Der rennt total schnell und kommt mit einer Geschwindigkeit von 10 cm pro Stunde voran. Wahnsinn. Aber wir waren ja auch noch nicht richtig dicht dran. Also wegrennen ist nicht so seine Chance. Ne? Und Gegenangriff, da ist er jetzt auch nicht so begabt dafür. Aber wenn du den angreifst, richtig versuchst, da ranzukommen, macht der Igel immer das Gleiche. Der bleibt stehen, der rollt sich zusammen und stellt die Stacheln auf. Der fängt nicht an, mit dir zu kämpfen oder zu meinen, da irgendwie zu springen und dich irgendwie anzuattackieren. Macht der Igel nicht. Der macht immer den gleichen Kram. Bleibt stehen, ringelt sich zusammen, stellt die Stacheln auf. Und es ist unheimlich effektiv, also ich habe noch keinen Igel fangen können. Und ich glaube, das ist was, was Gott uns heute auch sagen möchte. Gott hat für uns ein Igel-Prinzip. Wenn du das Empfinden hast, du bist müde, du bist platt, es geht nichts voran, du brauchst was vom Herrn, sagt der Herr, ich möchte dir heute das Igel-Prinzip zeigen. Und es kann sein, dass einige am Ende des Gottesdienstes furchtbar sauer auf mich sind, weil sie sagen, boah, du hast die ältesten Hüte des Jahrhunderts gepredigt. Das kann sein. Aber der Igel, der klappt schon so und hat ein super Leben seit Anfang der Schöpfung. Kommt der so ums Rad. Und ich glaube, dann könnte es für uns im Christlichen ähnlich laufen. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, den, glaube ich, einige hier in der Gemeinde auswendig kennen, inhaliert haben. Aber der ist großartig. Und zwar, vielleicht noch kurze Vorbemerkung, es geht nochmal ein kleiner Rückgriff kirchengeschichtlich. Vor 2 Wochen war ja Pfingsten. Wir kennen das, zu Pfingsten fällt der Heilige Geist auf die Gemeinde und es geht da richtig was los und die Menschen denken, boah, die sind alle verrückt, die hier sind betrunken. Und Petrus muss jetzt reagieren und hält die Predigt seines Lebens. Ich glaube, die beste, die er je gehalten hat. Zeigt den Leuten ziemlich deutlich auf, dass Christus der Herr ist, was hier gerade passiert. Und ich möchte mit uns so in das Ende dieser Predigt so reinhorchen, und dann auch horchen, was denn da jetzt passiert, was sich da ereignet. Apostelgeschichte 2 findet ihr das. Könnt gerne mitlesen. Ich hätte auch eine PowerPoint gehabt, aber wie gesagt, heute früh hatte ich andere Gedanken. Da habe ich die nicht dabei. Also Apostelgeschichte 2, ab Vers 36 möchte ich lesen. Da spricht Petrus: So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott Jesus sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als die Zuhörer das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer, liebe Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Hände der Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer, verteilten sie unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und jeden Tag waren sie beständig in einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken, mit Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Was für eine großartige Situation. Das ist einer meiner Lieblingstexte im Neuen Testament. Ich finde das immer wieder großartig. Der Petrus, wie er da predigt in einer Kraft und Größe. Und ich denke mir manchmal so, Petrus, ich kann mich so mit dir identifizieren. Auch mit dem Mund manchmal so schnell und so kantig. Aber es ist einfach, er meint es halt immer gut. Und bringt da wirklich deutlich raus, wer Jesus war. Und eigentlich zeigt das Evangelium sehr, sehr deutlich auf den Leuten, die dazuhören. So großartig, wie er das macht, wie er das dort darlegt. Und er endet damit, sagt, der Jesus, wisst ihr noch, vor 50 Tagen, habt ihr den gekreuzigt. Das ist 7 Wochen her, da habt ihr den umgebracht. Und dieser Jesus war nicht nur irgendein neuer, armer Prophet, nicht nur irgendein anmaßender Typ, der sich selber als Messias ausgegeben hat und eigentlich nur ein Scharlatan war, sondern dieser Jesus, das war nicht nur ein Mann Gottes, sondern das war eigentlich der gesalbte Gottes. Das war eigentlich der Messias. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, Israel wartet auf den Messias, die betteln und hoffen, dass er jetzt endlich kommt, der große Hoffnungsträger, der das Volk frei macht, der den Gott schickt. Ja, die warten da drauf nur so. Und Petrus sagt, ihr braucht nicht mehr warten. Die war längst da. Und wisst ihr was, ihr habt es nicht nur nicht gecheckt, sondern ihr habt ihn auch noch abgelehnt und umgebracht. Ich meine, das zu übersehen ist ja eins. Das ist schon ne, ein großer Bock, den man geschossen hat. Aber dennoch, den hingerichtet zu haben, den ans Kreuz gebracht zu haben, wo jedem gläubigen Juden klar war, verflucht ist, wer am Holz hängt, also den eigentlich gesalbten, gekrönten, den großen, den haben wir zum Verfluchten gemacht. Und da kann man schon mal ein bisschen aus der Ruhe kommen. Zu wissen, oh Backe, wir haben richtig daneben gelegen. Wir haben die große Chance Gottes zur Errettung für uns als Volk, die haben wir uns nicht nur durch die Lappen gehen lassen, sondern wir haben sie so gründlich versiebt, wie man nur irgendwie kann. Also das können wir gar nicht in Worte fassen, wie es den Israeliten damals gegangen sein muss, die das jetzt hören. Als Jesus gekreuzigt wurde, da hat ja Pilatus alles versucht, um noch das Volk davon abzubringen. Und dann rufen die, nein, das nehmen wir in Kauf, sein Blut komme auf uns und auf unsere Kinder. Wir und unsere Nachkommen, wir tragen die Blutschuld, wir nehmen die Verantwortung voll auf uns. Überlegen, ja. Da haben sie auch nicht nachgedacht. Und jetzt stellen sie fest, das, was wir noch vor 7 Wochen da so vollmundig in die Luft gerufen haben, das wird jetzt real. Wir haben in unserem Mund einen Scheck ausgestellt und jetzt wird die Einlösung gefordert. Also ich kann mir richtig vorstellen, dass das den Hundeelend ging. Weil sie erkannt haben, sind verloren, sie sind in einer Lage, wo sie nicht mehr rauskommen, wo sie keine Chance mehr haben. Und es ist so klasse, die Bibel hat immer so schöne Worte und Vergleiche. Der Lukas, der das aufschreibt, sagt, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, so kennen wir das. Und das, was wörtlich steht, ist einfach zu klasse. Da steht buchstäblich, als sie das hörten, da wurden sie in ihrem Inneren zersägt. Also noch deutlicher geht es nicht. Noch mehr innere Betroffenheit ist nicht möglich. Wenn dein Innerstes richtig zersägt wird, mehr ist nicht drin, angetroffen hat. Also wird es mir wahrscheinlich auch gehen. Die wussten, ey, wir haben hier keine Chance. Wir sind verloren. Wenn du so richtig erkennst, wer Jesus ist, wenn du seine Größe begreifst, dann haut dich es erstmal um. Ich weiß es noch genau, als ich über 20 Jahren auf einer Freizeit damals so meinen zweiten Schub hatte, richtig Jesus nachzufolgen, da war das Erste, was ich begriffen habe, Jesus ist wirklich großartig. Ich habe das in meinem Kopf ja gewusst, aber ich habe zum ersten Mal verstanden, was es heißt, dass Jesus der Große ist, der Einzigartige, der in einer ganz anderen Liga spielt als wir Menschen. Der Heilige, der an dem sich alles entscheidet und der eigentlich so komplett anders ist als wir Menschen. Und ich habe gleichzeitig mich daneben gesehen und festgestellt, na, da gibt es einen leichten Qualitätsabfall zwischen uns. Ja, das kann im Leben nicht zusammenkommen. Dieser Jesus da und ich hier, das funktioniert nicht. Wenn der nur halb so großartig ist, wie sie immer sagen, dann habe ich bei dem nichts verloren. Ich wusste so ungefähr, wie ich so innerlich drauf bin, was so mein Leben so ist und wie ich so denke und spreche und tue. Und dachte mir, naja, Jesus, also da kannst du mir jetzt nichts anfangen. Da kommen wir nicht zusammen. Und mir war klar, wenn der nicht sich zu mir entgegenlehnt, wenn der sich nicht zu mir herabbeugt, dann habe ich gar keine Chance. Wenn wir erstmal erkennen, wer Jesus ist, verändert sich alles. Es gibt so echt so ein paar Sachen in der Bibel, wo das so deutlich wird. Als Petrus seinen großen Fischzug macht mit Jesus, auch so ein Bibeltext, den ich so liebe. Da hat er in einer völlig unmöglichen Lage diesen Riesenfischzug getan und dann, was macht Petrus? Sagt nicht, boah, cool, Fische am Tag gibt's sonst nicht. Sondern er sagt, fällt auf die Knie und sagt, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt, wer Jesus ist und erkennt auch, wie er selber ist und merkt, oh, das klappt nicht. Wenn du erkennst, wer Jesus ist, begreifst du eigentlich erstmal, wer du selber auch bist und merkst, wie sehr du eine Erlösung nötig hast. Und ich denke mir manchmal, manches an halbherzigem und luschigem Christentum resultiert daraus, weil wir ihn noch nicht richtig erkannt haben. Weil wir gar nicht begriffen haben, wer er ist. Ich habe mich so oft im Leben dabei ertappt, dass ich die richtigen Phrasen über Gott nachgeplappert habe. Weil als frommes Kind es so leicht ist. Du hörst es ja immer zu und dann weißt genau, was du sagen musst. Ich wusste genau als Kind und als Jugendlicher, wie man ein vernünftiges Taufzeugnis sagen muss, dass man getauft wird. Du weißt, was da reingehört. Du hast schon genug gehört. Meine Güte, es ist doch nicht so schwer. Ne? Man merkt sich das ja. Aber du musst doch kein Pfennig davon verstanden haben. Geschweige denn glauben. Wenn wir erstmal erkannt haben, wer Christus wirklich ist, dann gibt es einen völlig anderen Zug rein ins Leben. Als Jesus am Brunnen ist bei der samaritischen Frau und die ja völlig aneinander vorbeireden und sie möchte ihm noch ein bisschen Wasser geben, da sagt Jesus, wenn du erkennen würdest, wer mit dir spricht, würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Wenn wir Jesus in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen würden, ich glaube, wir würden anders leben. Wir würden nicht manches so halbherzig nebenbei irgendwie mitlaufen lassen, sondern wir würden eine ganz andere Intensität ihm folgen und begreifen, eigentlich ihm zu dienen, ist das Einzige, was sich lohnt. Und wir würden erstmal checken, dass ganz vieles, was wir hier auf der Erde so furchtbar wichtig nehmen, und wo wir meinen, da habe ich doch das Recht zu und die Freiheit kann ich mir da auch noch rausnehmen, das würden wir nicht mehr bringen. Viel zu oft ertappe ich mich bei einem Lebensstil, der eher so läuft, Jesus, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen und kann eigentlich nach meiner alten fleischlichen Natur leben, dass ich noch nicht bei dir rausfliege? Na, so ein bisschen no risk, no fun. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster raus, dass ich noch nicht rausgefallen bin, aber dass ich möglichst weit draußen bin. Wenn wir erstmal erkennen würden, wer er ist, dann hätten wir kein Bedürfnis mehr nach draußen zu gehen, sondern würden sagen, ich möchte drin sein, wo Christus ist. Und das reißt so schnell ein, dass wir ihn aus dem Blick verlieren und uns wieder in irgendwelchem Zeug befinden, was überhaupt nicht wichtig ist. Wenn wir ihn nur erkennen würden, dann würde es uns packen und wir würden begreifen, wir brauchen ihn dringend. Die Menge damals, die ist richtig überrollt, sie sind überführt, sie erkennen, dass sie sowas von daneben liegen und wie gesagt, sie sind im Innern zersägt. Und die Frage kann ich total verstehen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das ist nicht so eine Optionsfrage. Petrus, was meinst du, was könnte man jetzt heute noch machen? Hast du einen Plan? Gehen wir an den See? Oder? Das ist ein tiefster Ruf der Verzweiflung. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Wir haben sowas von daneben gelegen, wir haben es total versiebt. Petrus, gibt es noch irgendeine Chance? Hast du irgendeinen Ausweg für uns, wie wir hier wieder in die richtige Spur kommen können? Wie wir wieder richtig eingenordet werden können in das, was eigentlich Gott für uns möchte? Was ist dran? Was sollen wir tun? Und Petrus zeigt ihnen das ziemlich klar auf. Vers 37. Das erste ist, tut Buße. Weißt du, wenn du merkst, dass dein Christsein ein bisschen hohl ist oder dass du das Empfinden hast, eigentlich das, was ich mache, das ist Gemeinde spielen und Christentum spielen, aber hat eigentlich mit dem Realen ganz schön wenig zu tun, dann brauchst du nicht 3 Stunden darüber zu heulen. Oder neidisch auf andere schielen, oh, die sind so mit Jesus unterwegs, bei mir ist da gar nichts zu sehen. Es ist total egal. Oder darüber noch zu klagen, wie viel Zeit du schon vergeudet haben könntest und was. Weg. Tut Buße. Umkehr. Umdrehen. Weißt du, wenn du mit dem Auto auf den Abhang zufährst, machst du auch nicht erstmal 3 Stunden Analyse, wie konnte das passieren, dass ich auf den Abhang fahre? Und wie blöd ist das denn? Jetzt fahre ich auf den Abhang, da rutsche ich gleich runter, dann bin ich kaputt. Sondern jeder halbwegs klar denkende Mensch würde Folgendes machen, irgendwie auf die Bremse und irgendwie das Steuer rumreißen. Ne? Genau das ist Buße. Tritt doch mal auf deinem blöden, gottlosen Weg auf die Bremse und reiß das Steuer rum. Kehr um, lauf nicht länger in diese Richtung, die nichts bringt. Und der kaputte, gottlose Weg, der kann verschiedene Gesichter haben, habe ich uns vorhin vor Augen gemalt. Das kann einer sein, wo man das Gefühl hat, da ist in mir gar nichts neu geworden. Da bin ich immer noch in meiner alten Natur unterwegs. Das kann aber auch ein Weg sein, wo ich in so einer religiösen Gesetzlichkeit bin, wo ich alles richtig mache, alles total klasse, aber es trotzdem hohl ist, weil es nicht aus der Liebesbeziehung zu Christus heraus passiert. Da waren garantiert ein Haufen Pharisäer bei der ganzen Truppe. Hat denen aber auch nichts genützt, oder? Wenn Christus nicht oben drüber steht, dann kannst du den Rest auch knicken. Also, wenn du erkannt hast, dass das, wie es bisher gelaufen ist, nicht das Ding ist, dann kehrst du um. Warum weiterlaufen in dem, was schrecklich ist? Und es ist natürlich erstmal nicht schön, wenn ich umkehren muss, aber ich kann mich erinnern, ich habe mich in meinem Leben schon ein paar Mal verfranst. Ne? Dann bist du irgendwo und merkst, hier sollte ich jetzt nicht sein. Und dann gibt es da nicht viel zu tun, als zu sagen, ich drehe wieder um, raus aus der Sackgasse. Du das Empfinden hast, du hast dich in der Sackgasse verrannt, Rückwärtsgang, schön 3-Punkt-Wendung und raus. Und es geht wieder weiter auf dem Weg, den der Herr dir vorzeigt. Besser geht's doch nicht, ne? Warum sollte man das sich ersparen? Weg vom falschen Weg hin zum Herrn. Sagt Petrus, tut Buße. Was kommt als nächstes? Dann werdet ihr Vergebung eurer Sünden bekommen. Druck ist weg. Bist wieder befreit von dem ganzen Kram. Und wenn es das erste Mal passiert in deinem Leben überhaupt, dass du umkehrst, dann gibt es noch ein paar Schritte, die folgen. Nämlich, ganz klar, sich taufen zu lassen. Auf den Namen Jesu Christi. Ganz logische Sache. Gehört da voll mit rein. Wenn klar ist, dass Jesus dein Herr ist, dann ist der nächste Schritt logisch, ich lasse mich taufen. Und dann erfüllt zu werden von der Kraft des Heiligen Geistes, der dich neu macht, der dich umgestaltet. Das habe ich vorhin ja vorgelesen, dieses Leben im Geist, wo er die Maßstäbe setzt, wo er dein Innerstes immer mehr Christus ähnlich macht. Hey, wenn du Menschen getroffen hast, die das Leben, das ist ein Geschenk für die Umgebung. Wer mir gerne wissen möchte, wie so ein Leben im Geist aussieht, einfach mal Galater 5 lesen. Diese Frucht des Heiligen Geistes, das klingt so ein bisschen poetisch. Aber wenn du das mal liest, Friede, Freude, Geduld, allein mal die als Beispiele. Also wenn jeder von uns das hätte, wäre schon viel passiert. Oder Treue, ne? Wir haben es heute gerade gehört, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass so eine eheliche Beziehung auch über Jahrzehnte funktionieren kann. Das ist die Frucht des Geistes, die Treue. Wenn wir davon ein bisschen mehr hätten im Land, wäre gar nicht so schlecht. Ne? Hätten wir weniger Ärger und Probleme. Also diese Frucht des Geistes, das ist das, was der Geist hervorbringen möchte. Und das fängt dann an, wenn er dich erfüllt hat. Also was gibt es Besseres, als sich danach auszustrecken? Das Alte muss einfach weg, muss am Kreuz mit Christus sterben, damit der neue Mensch zum Leben kommen kann. Diese Verheißung gilt bis heute und wir dürfen das nehmen. Und wenn wir das umsetzen, dann bringt es so viel Neues, bringt es so viel Großartiges. Das ist bislang so mein langer Vorspann, aber das sind so ganz viele Grundlagendinge, in denen wir uns bewegen dürfen. Am Pfingsttag hat das super funktioniert, die Leute haben das Wort angenommen, 3000 Leute kommen an einem Tag zum Glauben, wo denke ich mir immer, boah, das wäre ein super Tag für mich. Ja, ich will auch mal so eine Predigt halten, wo 3000 Leute zum Glauben kommen. Okay, jetzt muss ich sagen, ich habe auch noch nie 3000 Leute vor mir gehabt, aber wir arbeiten dran. Dass das mal passiert, dass Menschen zur Rettung kommen, zum neuen Leben. Und was machen die dann? Wisst ihr, ich kenne viele Geschichten, da sind auch viele Leute zum Glauben gekommen. Ich liebe also Erweckungsbücher. Und dann der Prediger hält feurige Verkündigung und da kommen Leute zum Glauben und da lassen sich taufen und es ist riesengroß. Und die meisten Erweckungsbücher sind super, aber behandeln in der Regel nur so 1-2 Jahre maximal. Wenn man mal dann an alte Erweckungsorte guckt, Bei ganz vielen stellst du irgendwann fest, ja, das ist eigentlich wieder im Sande verlaufen. Oder ganz schlimm, da ist die Gemeinde, die die Erweckung erlebt hat, nach ein paar Jahren kleiner als vor der Erweckung. Und du fragst dich, wo sind die alle hin? Die sind doch alle mal gerufen worden, die sind doch alle mal zur Umkehr gekommen. Was ist denn da eigentlich passiert? Wie kann denn das bleiben, was Gott in uns angestoßen hat? Wisst ihr, ich hoffe auch, dass heute hier viele zur Umkehr kommen und viele wirklich merken, boah, ja, ich bin vom Herrn angesprochen, der Herr will mich wieder in seine Spur nehmen, super. Aber es wäre doch tragisch, wenn das in der Woche schon wieder vorbei wäre. Oder wenn wir jetzt im Gottesdienst sagen, stimmt, hier so mehr im Geistleben wäre eine super Geschichte, aber beim Mittagessen sind wir schon wieder in irgendwas anderem drin und dann ist es verlaufen. Wie kann das eigentlich bleiben? Und jetzt sind wir richtig beim Kern vom Ganzen. Jetzt kommt Gottes Igelprinzip. Jetzt kommen wir richtig dahin, wo Gott uns mitnehmen will. Und ich habe das früher kennengelernt unter der Überschrift die 4b. Ich sage euch heute, es sind 5b, die ich euch heute sagen möchte, was ich glaube, was Gottes Igelprinzip ist. Und die sind ziemlich simpel. Das ist dieser 42. Vers. Können wir den gleich wieder an die Wand kriegen? Ihr seid eine super Unterstützung für mich. Wisst ihr, der Herr hat schon Gnade, auch mit denen, die ihre Präsentation vergessen. Genau. Und da heißt es, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wer von euch hat den Vers schon ein, zwei Mal in der Predigt gehört? Mal aufzeigen kurz. Wer von euch hat ihn schon mal auswendig gelernt? Oh, sehr gut, ja. Biblischen Unterricht bei Bernhard Kühl, da war das ein zentrales Thema. Ich habe den auswendig lernen dürfen, hat mich total geprägt für mein Leben. Und das war für mich immer so, Kern, das ist wirklich, also der harte Kern von Gemeinde. Und ich sage euch, es sind 5b, und wenn wir das leben, dann wird sich Gott dazustellen. Es fängt an, sie blieben in der Lehre der Apostel. Und wir sollen ja Bs werden, deswegen nenne ich euch immer das B. Und ihr könnt euch das gerne mitschreiben oder ihr müsst es euch so merken. Das ist natürlich klar, Lehre der Apostel haben wir immer unter Bibel gelernt. Und das trifft ziemlich auf den Punkt. Die Lehre der Apostel, was die verkündigt haben, ist nichts weiter als das, was wir heute unser Neues Testament nennen. Das ist das, was die Apostel damals gelehrt haben, in Schriftform. Die hatten ja noch kein Neues Testament, die haben also das Alte hergenommen und haben es den Christen ausgelegt, haben ihnen erklärt, was da drin steht, so wie Jesus das dann sagt zu den Emmaus-Jüngern, er zeigte ihnen auch, was in der ganzen Schrift von ihm geschrieben stand. Das war die Lehre der Apostel und die haben halt erzählt, was Jesus getan hat. Diese Lehre der Apostel, dieses Wort, hat eine gewaltige Kraft. Und nur mal so als Gedankenanstoß, Christian hat vorhin davon gesprochen, dass Christen in ganz vielen Ländern dieser Erde verfolgt werden. Man rechnet von etwa 100 Millionen verfolgten Christen zurzeit. 100 Millionen, mehr als in unserer Bundesrepublik leben. Und ein zentrales Thema, was in noch jeder Diktatur und jeder Christenverfolgung ganz oben anstand, war, der Besitz von Bibeln ist verboten. Habt ihr euch das jemals gefragt, warum das so ist? Noch kein Diktatur hat gesagt, wir verbieten den Brockhaus. Oder den Duden, ne? So Sachen, die nicht so. Aber Bibel, das wird zentral immer verboten. Oder so entwertet, dass es keine Kraft mehr hat. Die Nationalsozialisten haben die Bibel nicht verboten, aber haben eine neue Bibel rausgebracht, die von allen jüdischen Einflüssen gereinigt war. Das ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Ich habe noch nie eine gesehen. Die Dinger waren nach Kriegsende so schnell verschwunden, wie sie gedruckt worden waren. Weil jeder halbwegs denkende Mensch wusste, dass es an Peinlichkeit und Dämlichkeit nicht zu überbieten war. Aber es war ein Versuch, die Bibel kraftlos zu machen. Immer wieder das Gleiche. Warum eigentlich? Und Leute, was Jesus sagt, ist einfach absolut wahr. Die Kinder der Finsternis sind klüger als die Kinder des Lichts. Die ganze Welt weiß, dass dieses Buch absoluter Sprengstoff ist. Hier. Kleines Büchlein, bisschen bedrucktes Papier, habe ich für 14,95 gekriegt, also sogar noch nicht mal unerschwinglich. Aber das wäre eigentlich Sprengkraft, das wäre eigentlich pures Dynamit für unsere Welt. Die einzigen, die das nicht zu verstehen scheinen, sind die, die an Jesus Christus glauben. Die haben so das Gefühl, da habe ich oft das Gefühl, da steht das Buch im Schrank, damit der Schrank nicht so leer ist oder damit es gut aussieht, wenn der Pastor vorbeikommt. Aber dafür ist es nicht gedacht, sondern das ist das Kraftbuch Gottes. Diese Worte haben wirklich die Kraft, die Weltgeschichte zu verändern. Diese Worte haben die Kraft, das wirklich alles ins Wanken zu bringen. Die Worte unseres Gottes. Es gibt nichts Großartigeres und Schöneres auf dieser Welt. Und ich habe das richtig gemerkt vor einigen Monaten, dass Gott mich auf ganz vielen verschiedenen Kanälen im Gebet und durch verschiedene Menschen richtig ermahnt hat, hey Junge, du musst wieder richtig ins Wort rein. Als Pastor ist es immer wieder die große Herausforderung, ich weiß nicht, wie es in den Anwesenden geht, so nicht nur für andere zu lesen. Also ich lese immer so schnell Bibelverse mit dem Gedanken, welche Predigt, welche Andacht und welche Bibelstundenreihe machst du da draus? Ist alles im Kopf dann schon fertig. Und das ist super. Und dann lese ich immer schon, und wer könnte das jetzt hören? Und wen müsstest du da mal ermahnen? Und das ist klasse, ne? Immer für die anderen. Und Gott hat mir gezeigt, ich will, dass du wieder richtig dich reingräbst, dass du dich reinwühlst, dass du die Worte dir wieder zu Herzen nimmst, dass du es studierst, dass du es bei jeder Gelegenheit in dich aufnimmst. Und ich merke, das ist ein Kampf. Hey, wenn ich so Leerlauf habe und irgendwo rumstehe, dann gucke ich immer gern an, welche wichtigen Nachrichten gibt es im Sportbereich. Auf meinem Handy, da wird immer schnell durchgescrollt. Und ich merke, wie Gott mir sagt, hey, das wäre eigentlich super Zeiten. Das Technologiezeitalter bringt ja einiges mit sich. Lies doch noch ein paar Verse in der Bibel. Das wäre so Kraftfutter auf den Tag. Es gibt Tage, da gelingt mir das super. Und ich merke, das sind Tage, egal ob ich fit bin, körperlich oder nicht, ich habe Vollmacht. Es ist einfach Kraft des Wortes Gottes da. Diese Worte sind einfach erstaunlich, die sind einfach so kräftig, dass wir nichts Besseres kriegen können als das. Alle großen Bestseller, alle christlichen Bücher, die ganz nett sind und gut daherkamen, es ist okay, kannst du auch lesen. Aber da ist Lebensbrot zu finden. Und wir kennen die ganzen Argumente dazu, aber ich nenne sie uns nochmal, weil wir Wahrheit nicht oft genug hören können. Ihr wisst den Klassiker, Anfang der Evangelien, Jesus in der Wüste, der Teufel versucht ihn und Jesus war wirklich wortgewandt. Der war ja nicht auf den Mund gefallen, der wusste, wie man argumentieren kann, der hatte auch Willenskraft, alles kein Problem. Und Jesus kann dem Teufel immer nur eins entgegenhalten, aber es steht geschrieben. Ich würde immer anfangen und sagen, ja, das kannst du jetzt alles so nicht sehen. Teufel, deine Bibelauslegung ist ein bisschen schräg und einseitig. Pass auf, ich erkläre dir das mal. Jesus macht es anders. Und wenn der Sohn Gottes nicht auf sein Redetalent und seine Willenskraft sich allein verlässt, sondern aufs Wort Gottes. Machen wir vielleicht dann auch lieber so, oder? Und dass du das kannst, dass du Worte Gottes präsent hast, wenn du sie brauchst. Wenn du im Zweifel bist oder wenn du in einer Auseinandersetzung bist oder sonst irgendwas, dann hilft dir das nicht, wenn du sagst, ich habe ein tolles Konkordanzprogramm. Oder ich rufe meinen Pastor und die Ältesten an, die sagen mir jetzt ein Wort Gottes, was ich brauchen kann. Hilft dir dann nichts. Die müssen hier gespeichert sein. Und da. Alles andere, auf das kannst du nicht mehr zurückgreifen. Und es gab ein paar Situationen in meinem Leben, da war ich ziemlich im Trüben, ging es mir absolut schlecht. Und du kannst irgendwann nicht mehr Bibel lesen. Du kannst es gar nicht aufnehmen, was geschrieben steht. Du kannst nur noch auf das zurückgreifen, was Gott schon vor langer Zeit bei dir abgespeichert hat. Deswegen lass uns wieder richtig reingraben in diese Worte, die solch eine Kraft haben. Die haben auch eine Kraft, auch wenn du sie nicht verstehst. Ihr kennt die Geschichte bestimmt, es macht aber nichts, wenn es richtig ist, kann man es wieder erzählen. Ich hatte mal in meinem Studium in Elster so eine stille Zeit gehabt und ich war richtig ausgelaugt, hatte den Berg voll Arbeit und es ging eigentlich nichts voran. Ich dachte mir, oh Herr, arbeiten wir das stille Zeit-Ding noch schnell ab, dass ich an die Arbeit gehen kann, hoffentlich wird es was. Und ich habe so einen Bibeltext gelesen. Ihr kennt die Bibeltexte, wo du dich hinterher fragst, Herr, was braucht es jetzt in der Bibel zu sein? So Geschlechtsregister und so, wo du denkst, es steht im Wort Gottes, okay, der Herr wird sich was bei gedacht haben, ich check's halt nicht. Und ich habe wieder so einen Text gelesen von dieser Qualitätsstufe und normalerweise rauscht es bei mir so durch und denkst so, okay, Herr, danke, dass du auch darin irgendwie drin bist. An dem Morgen hat es mich einfach nur geplättet. Ich habe nicht mal verstanden, was es war. Ich habe sogar vergessen, welche Stelle das war. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, das Ergebnis war, dass mir Gott in einer Größe vor Augen stand, wie noch nie zuvor. Ganz allein in meinem Zimmer, morgens übermüdet und eigentlich, es war nicht schön. Aber plötzlich war Gottes Kraft da, einfach durch dieses Wort der Bibel. Und ich weiß nur noch, dass ich diesen Tag in der Anbetung verbracht habe. Ob ich noch Arbeit hatte, war für mich da gerade ziemlich egal. Ich habe einfach nur anbetend da auf den Knien, solange ich das irgendwie konnte, sondern halt im Stehen. Ich habe alle Lieder gesungen, die mir eingefallen sind. Ich habe die Psalmen gebetet, die Gott mir so aufs Herz gegeben hat. Ich habe angefangen an diesem Tag, war auch klasse, das erste Mal in meinem Leben in Sprachen zu beten. Es ging so richtig ein Fluss durch und irgendwann ging die Sonne auch langsam unter und ich dachte mir, ach Herr, wollen wir vielleicht doch was arbeiten? habe mich richtig loseisen müssen aus der Gegenwart des Herrn. Und ich weiß, wenn man solche Geschichten erzählt, sagen Leute immer, ja, das ist eine Gefühlsmanipulation und was nicht, was die Umstände, alles ganz schrecklich. Seid ihr mal übermüdet in einem kalten Zimmer, ne? Da wirst du nicht manipuliert. Da, entweder ist der Geist Gottes da oder nicht. Und es war einfach nur die Kraft des Wortes. Und lasst uns nicht länger von dieser Kraftquelle uns wegnehmen, indem wir das halt so nebenher nehmen. Ich versuche wieder zu leben, was ich mal gelernt habe, nämlich einen schönen Satz, no breakfast before Bible. Kein Frühstück, bevor du nicht deine Bibel hattest. Ich bin noch ein bisschen so auf der Anfängerstufe. Ich mache Breakfast and Bible. Also beim Frühstücken gibt es ein Wort Gottes. Vielleicht komme ich auch noch mal irgendwann in die Profiliga, aber ich bin auch ein schwacher Mensch. Ich versuche es klein anzufangen. Dass wir wieder diese Worte zum Zentrum nehmen. Und Losungsworte sind wirklich schön. Ich sage nichts dagegen. Aber es darf auch gern ein ganzer Text sein. Und es ist nicht schlimm, wenn du ein ganzes Kapitel morgen liest. Oder zwei. Wisst ihr, wir hören den ganzen Tag über so viele blödsinnige Worte. Wir hören so viele Lügen, Tag für Tag. Ein bisschen mehr Wahrheit als normal wird uns nicht umbringen. Und wenn du nicht alles verstehst, nicht alles hängen bleibst, ist gar nicht verkehrt. Das Minimum ist, das ist schon mal eine Zeit, in der du dich nicht mit Unsinnigem hast füllen können. Lasst uns wieder auf die Worte kommen, da ist wirklich Kraftquelle. Das zweite B, also Bibel war das erste, das zweite B ist Beisammensein, Gemeinschaft. Das denkt man, ist doch eigentlich leicht, so beisammenzusetzen, so in einer Runde und man hat es nett und man quatscht miteinander, ist doch eigentlich fein. Was hier gemeint wird, geht noch ein bisschen tiefer. Wisst ihr, es gab so eine Zeit, da gab es immer irgendwelche Truppen, die haben sich gegründet und haben immer christlich davor gesetzt. So, jetzt will ich niemandem zu nahe treten, aber jetzt muss ich was erfinden. Die christlichen Häkelfreunde oder sowas. Oder die christlichen Bastelzeitschriftenleser. Oder christlicher Verein zur Förderung der Badekultur in Gewässern der Mark Brandenburg. Irgendwie sowas halt. Irgendwas ganz Normales und da hat man christlich noch davor gesetzt. Und dann denkt man, jetzt wird es total anders sein. Wie badet man christlich oder so? Oder wie häkelt man christlich? Und das, was ich so mitbekomme ganz oft, wie gesagt, wenn jemand sich getroffen fühlt, einfach hinterher ansprechen bei mir. Das war dann oftmals so, das war das Gleiche wie sonst. Nur die Leute, die hatten irgendwie einen christlichen Hintergrund. Aber wenn man bei so einem Treffen dabei war, das war auch nicht anders als so. Als alles andere. Oder hat man so ein Alibi-Gebet am Anfang gesprochen, dann war es genauso, wie man es in der Welt auch hinkriegen würde. Und manchmal frage ich mich, ob unsere christlichen Zusammenkünfte nicht auch so ein bisschen in so eine Richtung gehen. Da sind ein Haufen Christen zusammen und die reden miteinander, essen miteinander, haben es nett. Aber wenn jetzt ein Unbeteiligter dazukäme, wird der jetzt checken, dass es Christen sind, die da zusammenkommen? Oder würde er denken, die grillen halt, das sind einfach so eine Grilltruppe? Ich war auch schon in Hauskreisen, wo man denkt, man kann Hauskreis tiefgründig machen oder auch anders, ne? Was dann auch eher in so eine Richtung von so einer christlichen Häkelgruppe ging. Dass Gemeinschaft für uns neu einen Wert hat, zu sagen, wir wollen zusammenkommen und wollen wirklich in Christus sein. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wie das sein kann. Ich war neulich bei einem Arbeitsgruppentreffen und das war also hochinteressant. Die hat mich halt eingeladen, so, hey Pastor, komm doch mal vorbei, guck, wie es bei uns so läuft. Und ich dachte mir, die würden jetzt ihre nächsten Einsätze planen, sonst was. Haben die auch gemacht, aber ihr Kernthema war, dass sie so berichtet haben, was haben sie jetzt im Wort gelesen in letzter Zeit, was haben sie mit Jesus erlebt, wo haben sie eine Frage, was beschäftigt sie, und man hat es ausgetauscht miteinander. Wir kamen am Anfang zusammen und es war so, erstmal alles schon Leute, ein bisschen ältere Semester, wo du auch merktest, sie hatten einiges an Ballast, so, Mensch, hier, Wehwehchen und so, was sie halt ein bisschen aus der, sag mal, beschäftigt hat. Und einige halt, die sehr intensive Berufsfelder hatten, wo du auch merktest, die hatten abends einen Kanal voll und sollten abends um 8 Uhr jetzt noch eine intensive Sitzung mitmachen. Hatte mehr sowas von so einer Lazarettversammlung. Und dann tauschten wir uns da halt so aus. Jetzt anfangs zögerlich so, ja, ach, letzte Woche hatten wir einen schönen Gottesdienst. So auf der Ebene fing es an. Und steigerte sich dann so ein bisschen. Das Treffen ging so 2 Stunden. Und so gegen Ende gingen wir in eine Gebetszeit ein. Und ich habe mal ein richtiges Gefühl gehabt, die Kurve ging so aufwärts. Als wir am Ende gebetet haben, da war richtig Feuer unterm Dach. Wenn du um 9:30 noch feurig beten kannst, wieder, dann ist entweder der Geist Gottes unterwegs oder was weiß ich, also das geht nicht anders, ne? Weil normalerweise ist da eigentlich eher Richtung Schlaf, aber da war richtig Zunder unterm Dach. Und wir sind rausgegangen, ich weiß nicht, ob ihr die Stimmung kennt, wenn du denkst, wenn jetzt über die Straße einer kommt, der kein Christ ist, der überquert die Straße nicht ohne Taufe. So eine Atmosphäre war da im Raum. Und du merkst, das kannst du nicht machen. Sondern wir haben eigentlich, so ein bisschen wie die Jünger damals bei der Speisung der 5000, wir haben so unsere, naja, 5 Brote, 2 Fische, was ja nicht so viel ist, auf den Tisch gelegt, das bisschen, was wir hatten. Und der Herr hat es irgendwie wundersam in der Gemeinschaft vermehrt. Und hinterher sind wir rausgegangen, richtig mit dem Feuer des Herrn. Das ist christliche Gemeinschaft. Wo man sich austauscht, wo man sich gegenseitig ermutigt, auch bei Bedarf mal ermahnt, wo man die Schwachen mitträgt, wo man einfach in Christus ist. Und da kann man auch lustig sein, das ist ja gar keine Frage, ihr kennt mich ja, ich bin jetzt auch nicht vom Ernsthaftigkeitsplaneten kommend, aber wisst ihr, wo man einfach sich gegenseitig dienen kann, wo man auch voneinander ehrlich wird. Ich finde es super, mein Männerhauskreis, da habe ich es so als Spur gesetzt, Leute, also hier sind wir voreinander richtig ernst, und um das zu verdeutlichen, haben wir uns auch einen entsprechenden Namen gegeben. Das Ding heißt Kraftraum, weil ich gesagt habe, hey, wir wollen uns gegenseitig trainieren. Das, der Glaubensmuskel immer wächst und soll ein Kraftraum sein, wo wir die Kraft Gottes erleben können. Und das klappt ziemlich gut. Dass wir mal nicht so mit so Floskeln und Phrasen und Oberflächlichkeiten kommen, sondern mal wirklich Tacheles reden. Und wenn einer Mist baut, dann sagt man auch, du baust gerade Mist, so läuft es nicht, Kerl. Jetzt kehrst du mal um von dem blöden Weg. Und ich merke, dass uns tut es ganz gut miteinander. Das ist halt jetzt Männergemeinschaft. Ihr Frauen, ihr müsst es, glaube ich, anders machen. Aber bei uns läuft es halt so ganz gut. Wir dienen einander und wir erleben das, was in Sprüchen geschrieben steht. Eisen schärft Eisen und so schärft das Angesicht des einen Mannes den anderen. Wenn man sich richtig nahe kommt, wirst du geschliffen und du wirst rund, so wie der Herr dich gewollt hat. Nein, das ist super. Und deswegen lasst uns so Gemeinschaft suchen, wo wir Nähe erleben, wo wir aufrichtig voneinander sind, wo wir als Männer, Frauen Gottes zusammenkommen, wo wir unser Leben, wie wir es mit dem Herrn leben, teilen miteinander und uns gegenseitig anstacheln. Ich habe so einen Vers, den ich gerade auch so immer zu auf den Lippen führe, aus Hebräer 11, Vers 24. Lass uns aufeinander Acht haben und einander anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Wenn das in der Gemeinschaft bestimmt ist, dass wir schauen, wie geht es denn dem anderen wirklich, was läuft denn bei dem? Und schauen, wie kann er mehr in der Liebe Gottes sich bewegen? Wie kann er mehr die Werke Christi in seinem Leben haben? Hey, das wäre doch super, oder? Egal, wo wir zusammenkommen, wenn du dich in der Stadt triffst, dass du noch mal kurz ein paar Sachen austauschst und dann hinterher richtig merkst, boah, ich bin ermutigt, ich gehe neu in der Frische Gottes voran. Rebecca und ich sind jetzt seit 1,5 Wochen im Land unterwegs. Wir haben in 1,5 Wochen in 4 verschiedenen Betten geschlafen. Also klasse, da ist richtig Bewegung drin im Ganzen. Haben unterschiedlichste Leute getroffen im ganzen Land, Christen, die wir halt kennen. Und es ist so eine Erfrischung zu merken. Manche, die haben wir gar nicht so lange gekannt, weil das bloß so Freunde von einem von uns beiden waren bisher. Und du merkst, du bist in Christus zusammen. Und ihr bist hinterher hundemüde, weil es dann doch bis nachts um 2 geworden ist und so. Aber da ist so viel Kraft Gottes drin. Und Kraft Gottes ist viel großartiger als Nachtschlaf, wie er sein könnte, wenn du erfrischt werden willst. Lasst uns solche Gemeinschaft neu suchen. Und wenn die anderen um dich herum alle lieber oberflächlich dahin plätschern wollen, das ist ihr Bier. Die Frage ist, was trägst du ein in das Ganze? Du kannst nicht von den anderen erwarten, jetzt seid doch mal alle tiefgründig, sondern fang du an. Setzt du den Akzent. Und wenn du merkst, in der Truppe, wo ich mich bisher bewegt habe, wird es schwierig, dann such dir Leute, mit denen das geht. Aber es gibt keine Ausrede zu sagen, ja, bei uns muss es immer so oberflächlich sein. Tiefgründige, echte, verbindliche Gemeinschaft unter Christen, das hat Kraft. Das dritte von den 5 Bs ist Brotbrechen. Ist auch so eine Tugend, da könnten wir ein bisschen stärker drin sein. Das Feiern des Abendmahls. Christus setzt es ein und sagt, so oft ihr das tut, verkündigt ihr meinen Tod. Ne? Und wir lesen das von der ersten Gemeinde, dass die das täglich in den Häusern gehalten haben. Wir haben gelesen, sie haben täglich in den Häusern das Mahl gefeiert. Und dann denke ich mir doch, ist einmal im Monat, so wie wir das als Gemeinden kennen, vielleicht nicht ganz das, was die Urgemeinde uns so vorlebt. Täglich. Das darf gern öfter werden. Die wussten damals auch, dass es nicht so oft geht in der großen Truppe, weil es mehr Organisation braucht, da musst du entsprechend genug einkaufen und sowas. Deswegen haben sie es nicht im Tempel gefeiert, sondern in den Häusern, weil es da leichter geht. Im Haus, da hast du eine überschaubare Truppe, ist es machbar. Und das wäre für uns doch mal der Punkt, zu sagen, wir müssen nicht warten, bis das Abendmahl hier in der großen Runde gefeiert wird, bis wir da uns wieder erinnern können, dass der Herr gestorben ist und wie er uns Leben erkauft hat, sondern das kann doch in Kleingruppen passieren. in deinem Hauskreis. Kann man doch super mal Abendmahl feiern. Warum eigentlich nicht? Oder du hast Christen bei dir zu Gast, feierst deinen Geburtstag und so und sagst am Ende, und wisst ihr was, wir haben jetzt das Mahl des Grillens gefeiert, jetzt feiern wir noch das Mahl des Herrn. Wäre doch auch eine Idee, oder? Brot und Wein ist leicht zur Hand und auf geht's. Wir verkündigen den Tod des Herrn und erleben seine Gemeinschaft. Und wenn da ein paar Leute dabei sind, die keine Christen sind, ist gar kein Vertun, erklärst ihnen kurz, worum es geht und dass man dafür schon eine Jesus-Beziehung braucht, wenn man daran teilnehmen möchte. Aber wie sonst könnten wir besser das auf den Punkt bringen, worum es uns geht? Abendmahl feiern, die Kraft Gottes erleben. Hey, wir haben hier wirklich was Großartiges. Unser Glaube ist ja viel darauf, dass wir an Dinge glauben müssen, die wir nicht sehen können und nicht anfassen. Im Abendmahl siehst du was? Brot und Wein. Du kannst es sogar noch anfassen. Du kannst es sogar noch schmecken. Aber mehr Sinne gehen bald nicht anzurühren. Und je nachdem kannst du sogar ein bisschen riechen noch. Hier gibt uns Gott was wirklich Praktisches, Greifbares. Dass wir das nutzen und darin die Stärkung erleben, dass der Herr uns begegnet. Und ich denke immer wieder zurück an einen Gottesdienst, wo ich mal dabei war. Da habe ich gemerkt, die Gemeinde war in einer geistigen Talfahrt. Da war gerade echt nicht viel zu holen. Du merktest, die mussten sich gerade sehr neu orientieren und haben so Gastverkündigerin gehabt. Das war jetzt auch nicht so gerade der große Wurf. Man dachte, Mensch, gut, wenn die Predigt auch vorbei ist und so. Und ich dachte mir, Herr, was ist jetzt hier von dem Gottesdienst? Bist du hier schon auch noch irgendwo dabei? Dann haben wir Abendmahl gefeiert. Und Gott ist mir mal so stark begegnet, und es hat für mich alles gerettet. Der Herr ist gegenwärtig daran. Sein Leib, sein Blut sind im Geiste dort gegenwärtig. Du kannst ihn wirklich intensiv erleben. Lass uns das nutzen. Und ich weiß, es gibt die Leute jetzt, die sagen, aber wenn man das auch mal so oft feiert, dann wird es doch so würdelos. Oder dann wird es doch so irgendwie entwertet. Kann passieren. Gibt es bestimmt. Aber die Bibel spricht da nie davon, dass das passieren kann. Und andere geistliche Disziplinen, wie Beten und Bibellesen, machen wir auch täglich. Und da hat keiner Sorge, dass das dadurch irgendwie komisch werden könnte. Und nochmal eine praktische Dimension. Ich esse auch jeden Tag was und mir schmeckt es immer noch. Und ich esse immer gern wieder was, weil ich davon satt werde und nicht verhungere. Wir brauchen die Dinge, die uns Gott gibt, damit wir nicht geistig verhungern. Abendmahl ist nur nicht dafür gedacht, dass wir das allein nehmen. Es soll immer in der Gemeinschaft sein. Aber regelmäßig, gerne häufiger. Es wird uns nicht schaden, sondern geistig stärken. Ich muss echt ein bisschen beschleunigen. Es tut mir leid, aber mein Herz ist zu voll. Das macht die Sache immer schwierig. Wir sind aber schon beim vierten B. Also das Ziel kommt nahe. Das Gebet. Und auch hier, Leute, das ist was, wo wir wirklich uns stärker reingeben können. Ich bin oft ein ganz schlechter Beter, weil ich eher so von der Sorte bin, wir haben viel zu tun, krempeln wir mal die Ärmel auf. Das ist mehr so meins. Und da ist das Beten, kommt mir immer so ein bisschen komisch vor, weil da rede ich ja nur was und es passiert erstmal nichts. Und das nächste Problem, was ich habe, ich kann zwar gut Gott Sachen sagen, das schaffe ich noch einigermaßen, aber dann auch noch zuhören, was er zu sagen hatte, da bin ich nicht so stark dran. Und meine Gebete sind oftmals mehr so ein Wunschzettel an Weihnachtsmann. Jesus, das haut nicht hin. Kannst du es irgendwie wieder richten? Ne? Kannst du das wieder hinbekommen? Und das Ganze läuft es ja nicht. Im Gebet sind wir im Austausch mit dem lebendigen Gott. Und ich sage immer wieder gerne, im Allgäu bei uns gibt es esoterisch das ganze Gruselkabinett schlimmer, als du es dir vorstellen möchtest. Und ein Haufen Leute verkündigen dir die Möglichkeit, Kontakt mit dem Übersinnlichen aufzubauen. Und ich sage dir, den stelle ich dir auch her, innerhalb von einer Sekunde, indem ich meine Hände falte und bete. Und da, ohne dass du dir irgendeinen Blödsinn reinfängst, musst du nicht mal Geld dafür bezahlen. Du bist im Augenblick verbunden mit dem lebendigen Gott. Schon mal drüber nachgedacht, was das für eine Riesenchance ist? Damit wird uns der Rest der Welt drum beneiden, wenn wir das mal ernst nehmen würden, dass wir zu Gott beten können. Ich mache das immer wieder gern, seit mir Gott das ein bisschen gezeigt hat, dass ich gern auch für Nichtchristen bete, sage, ich würde jetzt gerade für dich beten, dass in deinem Leben sich dies oder jenes ereignet. Und die Leute gucken mich immer an wie ein Auto. Weil die sich nicht vorstellen können, dass jemand zu Gott betet und auch noch ernsthaft meint, dass es A, gehört wird und B, dass auch noch irgendwas passiert. Und wenn dann was passiert, sind die Leute völlig geschockt. Weil die denken, was sind das für Superkräfte, die der Kerl da hat? Sag ich, ja, das ist die Kraft Gottes, ne? Die wirkt hier. Lasst uns das wieder richtig nutzen. Ich habe das neulich so gemerkt, In der Woche vor Pfingsten war ich kräftemäßig auch ziemlich so auf der Felge laufend. Und ich hatte irgendwie auch so das Empfinden, ja, wir haben Pfingstsonntag einen großen Gottesdienst am Laufen, evangelistisches Ding. Und ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Kennst du das, wenn du so merkst, du bist auf so einer Schwätzerebene? Du kannst zwar ganz viel sagen, was richtig ist, aber irgendwie so richtig bringen tut es auch nichts. So ging es mir. Und ich so vieles, was ich noch an Arbeit hatte. Und ich dachte, wie sollst du das jemand schaffen, ohne die Nachtstunden durchzumachen? Und Gott weiß ja, was wir brauchen. Deswegen habe ich eine Frau, die mich auch manchmal sinnvoll anspricht und ermahnt. Sinnvoll ansprechen tut sie mich immer, aber ermahnt tut sie mich nur manchmal. Und hat gesagt, weißt du was, du gehst morgen früh nicht als erstes ins Büro, geh doch mal wieder rauf auf deinen Gebetsberg. Gibt so einen kleinen Hügel über Kempten, da hat man so 200 Meter Höhenunterschied zur Stadt und man kann super aufs ganze Illertal auf die Stadt runtergucken. Und da muss man echt sagen, da hat die katholische Kirche richtig ein Händchen für. Die haben da oben eine Kapelle hingebaut. An die besten Orte, wo man super beten können, stehen im Allgäu immer so kleine Kapellen. Und Kapelle heißt in diesem Falle, dass es ungefähr so die Innenfläche hat, ich würde mal schätzen, der ganze Innenraum sind so 6 Quadratmeter. Und ein Drittel davon ist so Kreuz- und Altarraum und der Rest, da kann man stehen. Also jetzt nicht so üppig groß, aber für einen allein zum Beten reicht's. Bin ich also darauf gefahren zu dem Berg und das letzte Stück musste man halt laufen und in die Kapelle gegangen, ringsum war Sturm und ich habe gebetet. Und es war so großartig, Gottes Kraft zu erleben. Erst war ich ziemlich platt, aber ich war am Ende doch so 1,5 Stunden dort vor Gott im Gebet. Das will schon viel heißen, wenn ich 1,5 Stunden im Gebet verbringen kann. Und hinterher bin ich raus mit einer Frische, einer Energie, die war unbeschreiblich. Und ich hatte so das Empfinden, meine Predigt für Pfingsten ist mitnichten fertig, aber du könntest mich nachts um 4 wecken, ich würde vollmächtig anfangen zu predigen. War auch gar nicht so schlecht, weil wir haben das als Teampredigt gemacht, haben die im Team vorbereitet und dann habe ich zusammen mit einem Mädel bei uns von jungen Erwachsenen, haben wir gemeinsam im Abwechseln dann die Predigt gehalten und die war extrem unsicher, konnte ich meine ganze Energie darauf verwenden, der Sicherheit zu geben und die zu unterstützen, weil ich wusste, ich stelle mich einfach vorne hin, mache den Mund auf und es fließt. Mein ganzer Arbeitsblock war bis zum Mittag dahin geschrumpft, ich dachte, ich habe Arbeit für 2 Tage und bis Mittag war es erledigt. Jetzt passiert, ne? Ich habe das doch realistisch eingeschätzt. War durch. Und ich habe gemerkt, oh Backe, Herr. Ich wollte wieder mit meiner Kraft das Ganze lösen. Dabei wäre eigentlich beim Gebet die Lösung zu finden gewesen. Der Arbeitsblock war durch und Sonntag früh, es ging mir in meinem Leben, glaube ich, selten so gut in der Verkündigung wie da. Es war echt wuchtig da. Gott hat Menschen angesprochen und es war wirklich die Kraft Gottes zu spüren. Das sind Sachen, die passieren, wenn wir im Gebet sind. Wenn wir vorm Herrn sind und uns von ihm sagen lassen, was wichtig ist und auch sagen lassen, was übrigens unwichtig ist, wo wir nur meinen, dass wir das dringend machen müssten. Wenn wir da die Priorität setzen, zu sagen, wir wollen zuerst auf den Herrn hören. Denn ereignen sich Dinge, wo du nur staunen kannst. Und nicht nur Gebet als Bettelliste, sondern sagen, wir wollen auch anbeten. Wir wollen auch manchmal stille sein und hören, was der Herr sagt. Das finde ich vielleicht das Wichtigste, weil ich ganz viele Leute kenne, die sagen, ich bete doch und es passiert so rein gar nichts. Das ist ungefähr so, wie wenn du zum Arzt gehst und sagst, da zwickt's, da habe ich auch ein Stechen und irgendwie habe ich immer so ein Stück mir am Hals. Herr Doktor, was meinen Sie? Ich muss übrigens gerade gehen, tschüss. Und dann hinterher noch sagen, der Arzt hat mir weder zugehört, der wusste auch nicht, was mir fehlt und der hat mir nicht helfen können. Besonders schön dann. Vielleicht wäre es ja eine Hilfe gewesen, mal da zu bleiben und den Arzt nur zum Spaß eine Diagnose stellen zu lassen. Und dann vielleicht auch noch, nur als Option, auch einen Therapieplan. Wissen wir, ne? Dass ein Arztbesuch so funktioniert. Am Ende haben wir vom Arzt eine Diagnose und der sagt uns, wie es weitergehen kann, dass sich was verbessert. Beim Herrn sind wir da nicht so großzügig, ihm die Chance zu geben, auch was dran zu machen. Gib dem Herrn doch mal die Gelegenheit, in dein Leben wirklich reinzusprechen. Eine Diagnose zu stellen. Und eine geistige Therapie mit dir zu entwickeln. Da könnte vielleicht was vorwärts gehen. Fang doch mal an, mal 1, 2, 3, 4, 5, 20, 60 Minuten mal den Mund zu halten und ihn mal reden zu lassen. Ich habe eine Vermutung, möchte euch nicht zu nahe treten, seine Worte sind wichtiger als deine. Bringen dir mehr fürs Leben. Ich muss zum Schluss kommen, das letzte B fehlt uns noch und alle fragen sich jetzt, was kommt denn jetzt noch? Wir kennen doch nur 4b. Und das letzte B finde ich fast am wichtigsten, beständig bleiben. Könnt es super ergänzen da oben, ihr seid echt ein klasse Team, euch nehme ich mit. Ne, dürft ihr behalten. kontinuierlich in den Dingen zu bleiben, die wir da wissen. Bibel, beisammen sein, Brot brechen, beten. Das alles funktioniert uns nicht, wenn wir das nur einmal im Monat, einmal im Jahr aus schlechtem Gewissen machen, weil es der Pastor gesagt hat, jetzt müssen wir wieder ran oder sonst was, sondern kontinuierlich uns darin bewegen. Gott möchte uns nicht von einem Highlight zum anderen führen. Jetzt ist was Großartiges, jetzt müssen wir wieder ein Vierteljahr warten, dann kommt wieder was Tolles. Der möchte uns ins Tägliche reinführen. Ich finde die Vergleiche so hilfreich, ne? Jeden Tag wieder neu frühstücken, das muss nicht jeden Morgen irgendein Festival des Geschmacks sein. Es reicht einfach nur 2-3 Scheiben dunkles Brot, bisschen Wurst drauf, vielleicht noch ein bisschen Honig und gut ist es. Da musst du morgens kein 5-Gänge-Menü haben, damit es Sättigung gibt für den Tag, oder? Also mir reicht was Einfaches, muss nur kräftig sein. Und es geht wieder gut. Oder als ich als Teenie ein bisschen Fußball gespielt habe, bin ich nie gut geworden. Ich fand das mit dem Konditionstraining nicht so cool. Da musste man immer zu Runden drehen um den Platz. Es war so langweilig. Und ich war dann eher so ein bisschen so Lothar Matthäus Standfußballer. Ne? Hinten stehen und lange Bälle rausspielen und hin und wieder mal grätschen. Das hat nicht ganz gereicht dann. Du kommst nie voran, wenn du nicht im kontinuierlichen Training bist. Die großen Spitzensportler, die müssen jeden Tag ran. Die müssen ständig dranbleiben, weil sonst die Form direkt wieder verloren geht. Wenn wir nicht beständig sind in den Dingen, die Gott uns gegeben hat, die er uns vor die Füße legt, die Möglichkeiten, wird sich nichts bewegen. Kommst du nicht auf die Füße. Jesus sagt, Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt gute Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist so einfach. Der in mir bleibt. Bleiben. Bleib beständig in den Dingen, die Gott dir zeigt. Das ist total leicht und doch so schwer, weil es uns oftmals fast zu leicht vorkommt. Weil wir meinen, es müsste irgendeine große Offenbarung vom Himmel sein, sonst irgendwas. Ganz einfach, die Dinge runterreißen und darin wirkt der Herr. Darin bewegt er sich mit uns. Das Igelprinzip. Nichts Aufwendiges, nichts Großartiges, aber konsequent die Sachen, die wichtig sind und es funktioniert. Ich habe uns den ganzen Text in der Apostelgeschichte vorgelesen, um uns mal einen Geschmack zu geben, wie das so laufen kann. Die Gemeinde hat von Gott Großartiges zu Pfingsten erlebt und was machen sie? Sie bleiben beständig in dem, was sie wissen. Und dann heißt es, und der Herr, der gab ihnen Wohlwollen beim ganzen Volk und es wurden Menschen täglich gerettet. So, und was macht die Gemeinde? Sie trifft sich regelmäßig in Häusern. Bleibt dran. Und dann, und Gott fügt Leute hinzu und es passieren Wunder und Taten durch die Apostel. Und ich bin mir sicher, wenn Lukas den Text weiterschreiben würde, würde er weiterschreiben und sie blieben beständig. Die Gemeinde macht total langweilige Sachen. Die macht immer nur das Gleiche, was sie vom Herrn verstanden haben. Aber zu mehr sind wir auch nicht gerufen. Mach das, was du weißt. Und Gott stellt sich dazu. Und wir können auch weiter zurückgehen. Pfingsttag, ne? Riesending, wir freuen uns, der Geist kommt und Erweckung und sonst was. Was war das, was die Gemeinde vorher gemacht hat? Sie waren ständig beisammen. Der Petrus hat ein bisschen Lehre ausgeteilt. Sie haben gebetet. Klingt nach 5b, oder? Sie waren einfach beständig in dem, was sie gemacht haben. Immer wieder das Gleiche. Bleib in dem, was du eigentlich längst weißt und setz es einfach um. Sag, ich möchte das leben. Herr, ich will mich an die Quelle rangeben. Da ist alles drin zu finden. Und dann macht Gott das Großartige. Das ist so ein Dauerprinzip in der Bibel. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Speisen der 5000. Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger holen raus ihr Lunchpaket da, das bisschen Brot und Fisch, das bisschen, was sie zu tun haben. Und Jesus betet drüber, vermehrt es und es reicht für die 5000 und es bleibt noch was über. So ist auch. Wir sollen nur das reingeben, das Wenige, was Gott von uns fordert, nämlich an ihm dran zu bleiben. Zeit vor ihm zu verbringen. Auf diesen verschiedenen Ebenen, im Wort, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, in der Feier des Abendmahls, im Gebet und das Ganze wirklich beständig, kontinuierlich, Tag für Tag. Und dann tut er dazu, was nur er tun kann, nämlich, dass in uns die Frucht des Heiligen Geistes wächst, dass neues Leben kommt, dass wir erfrischt werden mit seiner Kraft und dass Dinge passieren, wo du dir nur mit den Ohren schlackern kannst. Und ich möchte euch dafür neu begeistern, dass wir dieses Igelprinzip leben, dass wir uns von Christus begeistern lassen, dass wir ihn anschauen, wie er ist und die Gelegenheit nutzen, die er uns gegeben hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und je mehr du darin bleibst, desto mehr wirst du Christus erkennen. Und desto mehr wirst du erkennen, oh, alles andere ist ja wirklich unwichtig. Das ist wirklich wichtig. Du wirst das noch mehr leben. Was wird passieren? Du wirst Christus noch mehr erkennen. Und du siehst, es gibt so einen gewissen Kreislauf da. Es gibt ein Ping-Pong-Spiel. Gott ruft dich heute, umzukehren von den Wegen, die dir nichts gebracht haben. Dem, wo du wieder im Alten warst, oder dem, wo du eigentlich in so eine gesetzliche Schiene gekommen bist, die dir auch nichts gebracht hat. Zu sagen, komm wieder zu mir an die Quelle, komm in die Beziehung zu mir, lass dich von mir ausrichten und leb dein Igelprinzip. Und Gott wird Großartiges bei uns tun. Ich hätte jetzt noch große Freude, euch dafür eine Stunde darüber was zu erzählen. Merkt ihr vielleicht? Und ihr seht auch wieder, das ist wieder Wirken des Heiligen Geistes. Ich bin eigentlich wirklich müde, aber der Herr ist da und spricht aus mir. Aber ich bringe es jetzt trotzdem auf den Punkt und würde gerne noch mit uns beten wollen. Und ich würde es gerne so haben, dass wir einfach ein paar Momente stille sind und vor den Herrn gehen. Und wir haben jetzt genug gehört und wissen eigentlich auch genug. Lasst uns das, was Gott uns angesprochen hat, vor ihn bringen. Wenn Gott dich zur Umkehr gerufen hat, gibt es keinen tolleren Moment, als es jetzt gleich umzusetzen. Und ich würde dann gerne noch für uns alle beten wollen. Also lasst uns still werden und ich bete dann. Jesus, ich danke dir für das, was du uns heute zugesprochen hast. Herr, ich kann es manchmal gar nicht fassen, dass es so einfach sein soll, dir nachzufolgen. Herr, viel zu oft bewege ich mich mit ganz vielen Sachen und beschäftige mich mit Dingen, die eigentlich nicht wichtig sind, anstatt meine Hausaufgaben zu machen, dass das wirklich entscheidend ist, zu bleiben an dir und an den Dingen, die du uns gegeben hast, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Herr, ich danke dir, dass du uns da heute wieder einnordest und rufst, in deine Spur reinzukommen. Herr, du siehst jeden, der jetzt hier angesprochen ist. Herr, ich bitte dich, dass wir diese Chance jetzt nicht wieder uns durch die Lappen gehen lassen, sondern dass wir jetzt umkehren und dass wir jetzt in das Neue hineintreten können. Zu bleiben an dir und zu erleben, wie du dich dazustellst, wie du das Großartige tust bei uns. Wie du uns geistlich erfrischst, wie es lebendiges Wasser gibt an deinem Brunnen. Herr, wir danken dir, dass du uns gerufen hast und Herr, dass du uns auch nicht schonst, sondern uns Worte zusprichst, die uns manchmal auch ganz schön im Herzen treffen. Herr, aber nicht, um uns eins draufzugeben, sondern weil du uns wieder in die richtige Richtung bringen willst. Danke für dein Reden heute Morgen. Herr, danke, dass du dich verherrlichst, wo wir dran bleiben. Jesus, wir wollen zurück zu den Quellen, zu dir, wo alles zu finden ist. Danke, dass du mehr als genug für uns hast. Amen.